Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes für unseren heutigen zweiten Adventssonntag hören und lesen wir miteinander aus Jesaja Kapitel 63, die Verse 15 bis Kapitel 64, 3. Blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Wo sind dein Eifer und deine Machttaten? Die Regung deines Innern und deine Erbarmungen halten sich zurück mir gegenüber. Denn du bist unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her, das ist dein Name. Warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren? Verhärtest unser Herz, dass wir dich nicht fürchten. Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme deines Erbteils willen. Für eine kleine Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Gegner haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind wie solche geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Ach, dass du den Himmel zerrissest, herabstiegest, so dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Wie Feuer reißig entzündet, wie Feuer Wasser zum Wallen bringt, um deinen Namen kundzutun deinen Gegnern, so dass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern, wenn du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten und die man von alters her nicht vernahm. Kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, es ist ein gewaltiges Wort, das wir gerade miteinander gehört und gelesen haben. Es ist ein geistgeleitetes Gebet, des Jesaja, ähnlich wie wir ihm häufig in den Psalmen begegnen. Dieses Gebet beginnt insgesamt schon ab Vers 11. Aus tiefer Not ruft Jesaja zu Gott. Auch wenn wir gerade in diese Verse davor auch noch mit hineinschauen, dann sehen wir, Jesaja beginnt nicht mit seiner Not. Er beginnt damit, dass er die großen Taten Gottes preist. Ich will die Gnadenerweise des Herrn bekennen. So fängt er an, Vers 7. Ich will die Gnadenerweise des Herrn bekennen, die Ruhmestaten des Herrn nach allem, was der Herr uns erwiesen hat. Jesaja steckt zwar in tiefer Not. Die Wogen der Sorge um sein Volk schlagen ihm über dem Kopf zusammen. Aber Jesaja ruft ja nicht zu einem Fremden. Er ruft zu dem, dessen Hilfe Israel unzählige Male erfahren hat, der sein Volk unzählige Male aus tiefster Not gerettet hat. Jesaja macht nicht den Fehler, dass er in der momentanen Not, trotz all ihrer Größe, die früheren Taten Gottes aus dem Blick verliert. Er wendet sich nicht an einen fremden, fernen, unbekannten Gott, er wendet sich an den Retter Israels. Von ihm bekennt er in Vers 9, er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. Er betont also die unmittelbare Beteiligtheit, das unmittelbare Dabeisein Gottes bei diesen Rettungstaten. Und er hatte sicher den Auszug aus Ägypten vor Augen, wie Gott in der Feuer- und in der Wolkensäule seinem Volk unmittelbar beistand, es führte und es beschützte. Er selbst. Aber Israel wandte sich von seinem Retter ab. Es wurde widerspenstig gegen seinen Herrn und betrübte seinen Geist. Da wandelte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Vers 10. Auch das ist wichtig. Es ist hochdramatisch, liebe Geschwister, wenn wir in beiden Aussagen das Selbst betont finden. Nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. aber dann wandelt er sich ihnen zum Feind und er selbst mit eigener Hand kämpft gegen sein Volk. Und hier wiederum macht Jesaja auch nicht den nächsten Fehler, den Israel häufig begangen hat, den wir wahrscheinlich auch häufig begehen, nämlich dass sie Gott anrufen und klagen, warum? Das haben wir doch alles gar nicht verdient. Warum, oh Gott, bist du so hart gegen uns? Jesaja weiß, wir haben genau das verdient. Wir haben nichts anderes als genau das verdient. Mit unserem eigenen Ungehorsam haben wir den Zorn Gottes höchst selbst über uns heraufbeschworen. Aber dann blickt Jesaja wieder zurück auf die Tage der Vorzeit. Er meint die Tage des Mose, als Gott sein Volk durch 1000 Nöte geführt und bewahrt hat. Dass der Herr doch sein Volk wieder so ansehen würde wie damals. Und da kommt Ruf, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Liebe Geschwister, was für ein Schrei. Was für ein Schrei der Sehnsucht nach Gottes Hilfe. Dass Gott doch endlich hinsieht. Dass Gott doch endlich herabkommt. Dass Gott sich doch endlich der Not annimmt. Die Not war groß zur Zeit des Propheten Jesaja. Jesaja wirkte im 8. Jahrhundert als Prophet Gottes bis in die Zeit des Königs Hiskia von Juda hinein. Hiskia regierte von 716 bis etwa 687 vor Christus, also in den Jahrzehnten, Jahren vor und nach 700. Also bis in die Zeit, wer von der Geschichte Israels ein bisschen eine Ahnung hat, bis in die Zeit hinein lebte und wirkte Jesaja, in der die 10 Stämme des Nordreiches Israel von den Assyrern vollständig eingenommen und der Großteil der Bevölkerung verschleppt worden war. Jesaja hatte höchst selbst das Ende des Nordreiches Israel, das furchtbare Ende, miterlebt. Und das war der größte Teil des erwählten Volkes. Aber mehr noch, längst war auch das kleine Südreich Juda den Assyrern tributpflichtig geworden. Um 702 schloss sich Hiskia dem Aufstand Ägyptens gegen die assyrische Vorherrschaft an. Gott hatte durch seinen Propheten davor eindringlich gewarnt durch Jesaja. Er hat ihm immer wieder gesagt, verlass dich nicht auf Ägypten. Ägypten ist wie ein morscher Rohrstock. Er wird abbrechen und dem durch die Hand fahren, der sich auf ihn stützt. Kann man sich bildlich vorstellen, dann guckt da oben der halbe Rohrstock raus. Tut nicht gut. Genauso kam's. Die Assyrer warfen den Aufstand nieder, besiegten die Ägypter mit seinen Verbündeten. Die wichtigsten Städte und Festungen in Juda fielen in die Hand der Assyrer. Jerusalem selbst konnte Hiskia durch die Zahlung eines gewaltigen Tributs retten. Aber was übrig blieb vom Königreich Juda, war nicht viel mehr als ein Stadtstaat Jerusalem. Müssen wir immer vor Augen halten, wenn wir dann an Hiskia denken, die letzten Jahre, da war das jüdische Reich eigentlich nur noch Jerusalem und vielleicht ein bisschen drumherum. Und so hat Jesaja nicht nur erlebt, wie die Gottlosigkeit das Land innerlich verwüstet hat, er hat auch erlebt, wie das Land in der Folge äußerlich verwüstet wurde. Denn wenn sich ein Volk in seinem Herzen vom Herrn abwendet, dann gibt es der Herr dem Verfall preis. So war es nicht nur im Land öde und leer geworden, auch im Herzen des Propheten Jesaja breitete sich Leere und Verzagtheit aus. Vers 15, wo ist nun dein Eifer, deine Macht? Deine große herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Jesaja spricht nicht für sich selbst, er spricht stellvertretend für sein Volk. Eigentlich ist diese Feststellung Jesajas ja ein Widerspruch in sich. Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Wie kann sich Barmherzigkeit hart halten? Barmherzigkeit ist doch ein weiches, mitfühlendes Herz. Aber Gott hat sein Herz hart und unempfindlich gemacht für die Not seines Volkes. Ein schreckliches Bild, eine grausige Aussage. Denn wenn man sein Herz hart macht, dann bringt man damit ja zum Ausdruck, dein Leid, deine Not, deine Schmerzen geht an mir vorbei. All das berührt mich nicht mehr. All das geht mich nichts mehr an. Ich will darauf nicht handeln. Ich will davon nichts wissen. Das heißt, das Herz hart machen. Es gibt Zeiten, in denen macht Gott sein Herz hart. Es gibt Zeiten, in denen wendet sich der Herr ab. Jesaja hat das erlebt. Jeremia, der nächste große Prophet nach Jesaja, hat das noch viel mehr erlebt. Wir erleben es heute, liebe Geschwister und Gäste, wir leben heute mitten in einem verstockten Volk. Wir sehen es nicht nur an vielen geistlichen und äußeren Missständen, über die will ich heute gar nicht sagen, ist andernorts genug geschehen. Wir sehen es auch und vielleicht noch viel mehr daran, wie unheimlich schwer es geworden ist, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wo haben wir noch echte Umkehr? Wo haben wir es noch, dass Menschen wirklich vor dem Herrn innehalten, ihre Sünde erkennen und Buße tun und sich beugen vor dem Allmächtigen? Nicht nur oberflächliche fromme Events und Happy Hour und Church Night oder was weiß ich was alles, sondern wirkliches echte Innehalten und Buße tun vor dem Herrn. Wo haben wir das noch? Und weil die Menschen ihre Herzen hart gemacht haben gegenüber der Liebe Gottes, hat auch Gott sein Herz hart gemacht gegenüber den Menschen. Luther hat ja den Segen Gottes mit einem durchziehenden Platzregen verglichen. Eine Zeit lang steht er über einem Volk und der Ausdruck Platzregen ist ja nun wirklich auch das Richtige. Es gibt Zeiten des Segens Gottes, da strömt der Segen des Herrn so herab vom Himmel, dass ihn die Erde kaum aufnehmen kann. So gewaltig sind die Werke des Herrn in solchen Zeiten. Er feuchtet, nicht nur er durchdrängt, er sättigt das Land mit Segen. Er lässt es geistlich wachsen, blühen und gedeihen. Aber wenn sich ein Volk dieses Segens unwürdig erweist, wenn es den Segen und die Wohltaten Gottes missachtet, dann lässt Gott diese Wolke des Segens weiterziehen. Und sie ist weitergezogen, weg von unserem Volk. Und dann kommen Zeiten, in denen sieht so aus, als habe sich Gott abgewandt. Als habe Gott seine starke Rechte, von der wir es letztens erst hatten, hinter dem Rücken versteckt. Das ist genau die Situation des Jesaja. Er hat den Eindruck, Gott sieht weg. Gott hat sich zurückgezogen in seine heilige Wohnung. Er hat die Tür hinter sich ins Schloss geworfen. Er hat die Rollläden zur Welt heruntergelassen. Er kümmert sich nicht mehr um die Not seines Volkes. Ja, er guckt nicht mal mehr hin. Wir sind ihm in unserem Elend gleichgültig geworden. Vers 19. Wir sind wie solche geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen wurde. Es ist, als hätte Gott dieses Volk nie gekannt. Gottes Herrlichkeit und Macht hat sich verborgen. Wem von uns hat das nicht auch schon zu schaffen gemacht? Die Stunden, Tage, Wochen, Monate, in denen wir von der Herrlichkeit des Herrn nichts gesehen haben. Vor einigen Jahren sagte mir bei einem Besuch ein älterer Mann, mein Alter hatte ich mir anders vorgestellt. Es wird manchem so gehen. Man redet nicht umsonst vom Herbst des Lebens. Da fallen manche schönen Blätter Kraftstrotzer der Jugend ab und manche Wehwehchen und nicht nur Wehwehchen kommen dazu. Aber nicht nur im Alter gibt es solche Winterzeiten, auch vorher kann schon viel in die Brüche gehen. Und da ist dann in unserem Herzen der Schrei, so schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Schau sie an, meine Lage, wie auswegslos sie ist. Schau sie an, meine Krankheit, heile doch. Oder nimm die Schmerzen weg, wenigstens ein bisschen. Schau vom Himmel herab und sieh, wie die Krankheit meinem Mann zusetzt und mir mit ihm. Greif doch ein, hilf, halte dich nicht länger zurück. Da gibt es Stunden, da fragen wir verzweifelt wie Jesaja, wo ist nun dein Eifer, deine Macht? Warum sehen wir nichts von deinen Taten, Herr? Ich erinnere mich vor Jahren, als wir durch die tiefste Not unseres Lebens gingen. Über Monate sah es so aus, als habe der Herr uns vergessen. Nirgends ein Licht. Nirgends auch nur der kleinste Hoffnungsschimmer. Da bin ich oft spazieren gegangen durch die Felder und Wälder der Umgebung und habe in meinem Herzen geschrien, Herr, lass mich doch deine Nähe spüren. Lass mich doch spüren, dass du da bist und dass du uns nicht ganz und gar vergessen hast. Und doch war in aller Verzagtheit die Gewissheit, es kommt der Tag, da werden wir die Hilfe des Herrn erleben. Oft wurde die Gewissheit von Wogen der Angst und der Sorge überflutet. Aber irgendwie war doch immer auch das Vertrauen da auf seine Verheißung. Es kennt der Herr die Seinen. Es wird der Tag kommen, an dem der Herr eingreift und handelt. So besuchte eines Tages ein Pfarrer eine kranke Frau. Sie war mutlos und niedergeschlagen. Verständnisvoll redet er mit ihr. Zum Trost sagt er ihr noch einige mutmachende biblische Verheißungen zu. Aber sie will sich nicht trösten lassen. Da steht er auf und geht ans Fenster. Eine Weile sieht er in den Garten hinaus. Da stehen viele Obstbäume. Plötzlich dreht er sich um und sagt zu der Frau, meine Güte, Sie haben aber schlechte Bäume im Garten. Warum, fragt erstaunt die Kranke. Die sind doch alle dürr und kahl, an denen ist kein einziges Blatt mehr dran. Warum haben Sie die nicht längst umhauen lassen? Aber Herr Pfarrer, sagt die Frau, es ist doch Winter. Wenn der Frühling kommt, dann werden die alle wieder ausschlagen. Da sieht der Pfarrer die Frau freundlich an und sagt, mit Ihren Bäumen wissen Sie Bescheid, dass es Winterzeiten gibt, in denen die Bäume dürr und kahl im Garten stehen. Da macht's ihnen keine Sorge, weil sie wissen, der nächste Frühling kommt. Da treiben sie alle wieder aus. Glauben Sie nicht, dass der treue, barmherzige Gott auch Ihnen einen neuen Frühling schaffen kann? Jesaja hat mitten im tiefsten Winter seines Herzens die Hoffnung auf einen neuen Frühling nicht aufgegeben. Und auch wir, liebe Geschwister und liebe Gäste, dürfen wissen, der nächste Frühling kommt. Harre, meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Sei unverzagt, bald der Morgen tagt und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen, der treue Gott. Jesaja weiß und auch wir wissen, der himmlische Vater kann doch sein Wesen nicht ändern. Auch wenn er heute zürnt und seine Hand zurückgezogen hat, so wird er sich morgen wieder erbarmen und uns zur Hilfe eilen. Jesaja gibt trotz scheinbar hoffnungsloser Lage die Hoffnung nicht auf. Er weiß, die Hartherzigkeit, die Zurückhaltung, die Verborgenheit, das kann nicht Gottes letztes Wort sein. Und deshalb wirft er die Hoffnung nicht weg. Ich denke gerade an das Wort von Hebräer. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld, aber risst euch Not auf, dass er den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Jesaja wirft das Vertrauen und die Hoffnung nicht weg. Er bleibt dran am Gebet und wartet nach wie vor auf Gottes machtvolles Eingreifen. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Dass vor deinem Angesicht die Erde erbeben, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Wallen bringt. Jesaja erwartet, dass Gott heraustritt aus der Verborgenheit. Dass Gott mitten in dieser Welt der Finsternis und Verlorenheit seine Macht kundtut. Und es ist ganz wichtig, diese Erwartung kommt nicht aus einem schwärmerischen Glaubenshochmut des Jesaja. Den gibt's ja auch. Ich habe einen starken Glauben, ich traue Gott das zu, ich erwarte viel vom Herrn. Wir können viel vom Herrn erwarten und enttäuscht werden. wenn wir keine Verheißung haben. Jesaja glaubt, weil er die Verheißung hat. Die Verheißung des Wort Gottes muss immer die Grundlage sein. Nicht irgendwelche freischwebenden Wünsche, auch frommen Wünsche. Das Wort, seine Zusage, darauf können und dürfen wir uns felsenfest verlassen. Und Jesaja hatte das Wort, etwa Jesaja 7, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Den sollst du Immanuel heißen, Gott mit uns. Oder die ganzen Verheißungen vom Gottesknecht im Jesaja, von dem, der die Sünden des Volkes auf sich nimmt. Von alledem her wusste Jesaja, es wird der Tag kommen, da nimmt sich der Herr seines Volkes wieder an. Da reißt der Herr den Himmel auf und vollbringt Taten, die man zuvor nicht gesehen hat. Weil Jesaja das Wort hatte, hat er die Hoffnung festgehalten. Jesaja selbst hat diese großen Taten Gottes nicht mehr erlebt. Über seinen Tod hinaus hat er daran festgehalten. Wir schauen schon seit fast 2000 Jahren zurück auf das, worauf Jesaja gehofft hat. Wir schauen zurück auf das, wo Gott den Himmel zerrissen hat in der Nacht zu Bethlehem. Da ist der Himmel aufgegangen, buchstäblich. Da hat er herabgeschaut von seiner heiligen Wohnung. Da ist er herabgestiegen in der Gestalt seines Sohnes. Da hat er die Gebete und das Schreien seines Volkes gehört. Da hat Gott unsere Not angenommen, angesehen und sich unserer Not angenommen. Und er hat den Himmel zerrissen am Kreuz von Golgatha, als der Vorhang zum Allerheiligsten zerreißt, dass die Sünde, die Schuld unserer Sünde weggenommen ist und jeder freien Zugang hat zum Herrn, dass doch jeder auch zu ihm kommt. Gott ist gekommen, um Großartiges zu tun. Jesaja sagt, was man von alters her nicht vernahm. Gott wurde Mensch. Er starb am Kreuz für deine und meine Schuld. Die Verse drauf redet Jesaja von der Sünde, nicht von ungefähr. Denn der tiefste Grund allen Leidens in dieser Welt ist ja die Sünde und die Gottlosigkeit. Durch die Sünde sind Not, Krankheit, Verderben und Tod in die Welt gekommen. Und wir sehen es doch auch ganz praktisch in unserem eigenen Leben und Alltag, bei uns, bei anderen. Nicht in allem, aber in vielem Leid können wir den Zusammenhang von Sünde und Leid feststellen. Können wir Leid der Sünde zuordnen. Häufig ist Leid mittelbar oder auch ganz unmittelbar durch Sünde verursacht, sei es durch unsere eigene Sünde oder durch die Sünde anderer. Jesus aber ist gekommen, um die Macht der Sünde zu zerstören. Liebe Geschwister, das ist was, ich kann es jetzt im Moment auch gar nicht weiter ausführen, aber wenn wir auf der einen Seite sehen, wenn die Macht der Sünde die Herrschaft über einem Leben angetreten hat, und die Folgen der Sünde zerstören und zerstören und zerstören. Und diese Folgen können furchtbar sein. Und dann zu wissen, wir haben einen, der die Macht gebrochen hat, dieser Sünde. Und ein Mensch kann in seinem Leben neu anfangen. Und Gott will Neues schaffen in unserem Leben. Er will diesen Fluch der Sünde über einem Leben zerstören. Das ist dieses Gewaltige. Kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Jesaja 64, 3, der letzte dieser Verse. Kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Es werden auch andere Götter angerufen, aber das sind Götzen. Wenn sie geben, dann geben sie nie ohne mehr zu nehmen, als sie gegeben haben. Aber hier ist der lebendige Gott. Und es gibt keinen anderen, der so hilft wie er. Das Wort, das in der Septuaginta steht, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, für Herrn. Es ist ja auch wieder eine Bedingung gebunden. Diese Zusage von Kapitel 64, 3. Kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt. Ja, an wem handelt er? Nicht an jedem, der auf ihn harrt. Und das Harren ist es, der Begriff für das Standhalten. Dieser Stelle steht dieser Fachbegriff, der die Geduld meint im Sinne vom Aushalten der Last, die Gott einem auflegt. Standhalten unter der Last, nicht weglaufen, die Last abschütteln wollen, sondern unter der Last geduldig warten auf das Eingreifen Gottes. Unser menschlicher Weg ist der meisten ganz anderer. Wir versuchen, Lasten so schnell wie möglich abzuschütteln, sie loszuwerden, unangenehme Situationen umgehend zu beenden. Was dabei rauskommt, sehen wir im Wort Gottes. Hiskia hat es auch versucht, Jesaja hat es direkt miterlebt. Er hat auch versucht, die Last der Assyrer, die ihnen der Herr auferlegt hatte, abzuschütteln, indem er sich dem Aufstand Ägyptens gegen die Assyrer anschloss. Aber seine Lage wurde dadurch nur noch schlimmer. Hätte er geduldig auf die Hilfe des Herrn gewartet und unter der Last ausgeharrt, bis die Stunde des Herrn gekommen ist, nicht die eigenmächtig gewählte, sondern die Stunde des Herrn, dann wäre ihm geholfen worden, denn Gott handelt. Der geistliche Weg heißt standhalten. In dem bleiben, was der Herr uns auferlegt hat. Sich beugen und fragen, Herr, was willst du mir dadurch zeigen? Was soll ich dadurch lernen? Und warten, bis Gott handelt. Er wird handeln. Er wird sich deiner Not annehmen. Er wird nicht nur äußerlich Not lindern oder wenden. Das tut er durchaus nicht in jedem Fall. Das wissen wir auch. Es gibt Menschen, die hat Gott schon viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte, unter schwerer äußerer Not gelassen. Krankheit nicht weggenommen, wo unzählige Male gebetet wurde und anderes. Aber auch wenn er die äußere Not lässt, kann er tief im Innersten unseres Herzens die Unruhe und den Unfrieden überwinden und Angst und Sorge zur Ruhe kommen lassen. Gott ist gekommen, um uns in eine heilvolle und heilsame Beziehung mit sich hineinzunehmen. Auf diesem Weg gilt sehnsuchtsvoll, geduldig und zuversichtlich zu warten. Und deshalb nimmt Gott auch nicht jede äußere Not. Wir müssen das ja immer wieder neu lernen und durchbuchstabieren. Jesus ist nicht gekommen, um unsere Nöte zu beenden. Das ist einer der verbreitetsten Irrtümer auch in der christlichen Gemeinde, dass man meint, Jesus ist gekommen, um Nöte wegzunehmen. Das tut er auch. Aber wir sehen es schon bei seinem ureigensten Kommen, persönlich damals auf die Erde, als sie die ganzen Kranken brachten, und er viele geheilt hat. Aber was tut er dann? Er geht weg. Er sagt, ich bin nicht gekommen, die Kranken zu heilen. Er ist gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Es ist was ganz anderes. Jesus ist nicht gekommen, um unsere Nöte zu beenden. Jesus ist gekommen, um uns ganz nah ans Herz des Vaters zu führen. Das ist sein Auftrag, das ist seine Sendung, das ist sein Wille für unser Leben, dass wir nah beim Vater sind und nah beim Vater bleiben. Und dann, liebe Geschwister, und das wissen wir wieder alle, sind doch gerade Nöte der Weg, die uns von eigenmächtigen Wegen wieder wegführen und von eigenmächtigen Gedanken zum Herz des Vaters. Wenn wir Nöte nicht mit aller Gewalt selbst beenden, sondern in der Not auf die Hilfe des Herrn warten. Früchte, die im Treibhausklima eines ruhigen, sorgenfreien und beschaulichen Lebens wachsen, die sind fade und halten nicht lange. Gott möchte in unserem Leben solide, feste Früchte des Glaubens wachsen lassen. Das braucht aber Geduld. Und im Zeitalter von Instant-Kaffee, Mikrowelle und 24 Stunden Rundum-Service fällt es uns schwer, Geduld zu haben und zu warten. Wir sollen aber warten. Nicht einfach so, sondern in der Gewissheit, es wird die Zeit kommen, auch in meinen Sorgen, auch in meinen Gebetsanliegen, in meiner Familie. Gott wird handeln. Gott wird wohltun, auf welche Weise auch immer. Er wird Heil schaffen, denen, die auf ihn harren. Paul Gerhardt hat es im Lied zusammengefasst, wie soll ich dich empfangen? Wir haben vorhin einige Verse gesungen. Dieser ursprünglich siebte kommt bei uns im Gesangbuch nicht vor. Mit ihm schließe ich, ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Ich lese uns nochmal. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Amen.